SRF 1.
Das ist das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis diesen Abend mit diesen Themen. Zuerst, Stadtberner Klassenzimmer werden digital. Das kostet. Und Winzer dürfen im Wallis ihre Rebbergmauern nicht mehr beschriften. Nein, die Energiezukunft ist etwas kompliziert. Sonnen- und Windenergie machen den Wasserkraftwerken zu arbeiten. Trotzdem gibt es Hoffnung.
Wir lieben das Grimsel, wir lieben das Berner Oberland. Und wenn man etwas machen kann, wenn es irgendwie machbar ist, dann werden wir das auch machen.
Das sagt Susanne Thoma, die Chefin von BKW, das Gespräch mit ihr später in dieser Sendung. Und zum Schluss ein Besuch im Anatomiesaal der Uni Bern. Wenn junge Studenten an toten Menschen lehren, dann wird es speziell. Die Reportage hier etwa in einer Viertelstunde. Das ist das Möni. Mein Name ist Joel Hafner und der Christian Lichti hat die Aktualitäten vom Tag.
Die Stadt Bern rüstet technisch auf. Sie kauft für ihre gut 450 Schulzimmer Beamer. Die technischen Geräte braucht es, weil irgendwie mehr Lehrmittel mit Bild und Ton arbeiten. Lehrmittel, die vom Kanton vorgeschrieben werden. Die Stadt muss darum investieren, sagt Irene Hensenberger vom Städtischen Schulamt.
Es ist so, dass wir unter Zugzwang stehen und dass das für uns ein Kraftakt ist. Das ist immer in der Stadt Bern ein bisschen anders als auf dem Land, weil es halt immer gerade ganz, ganz grosse Mengen sind, die wir brauchen und das natürlich nachher auch entsprechend grosse Summen auslöst. Also das ist, dort haben wir wirklich einen Druck.
3 Millionen Franken kosten die neuen Beamer die Stadt Bern. Ein Berner wird oberster Volkswirtschaftsdirektor der Schweiz. Die zuständige Konferenz von allen Kantonen hat der Regierungsrat der Andreas Rickenbacher zu ihrem Präsident gewählt. Er löst der Walliser Staatsrat, der Jean-Michel Gina, ab. Die medizinische Versorgung im Simmental und im Saanenland steht auf 2 wackeligen Beinen. Im stationären Bereich, weil es beim Spital 2 Simmen noch nicht klar ist, ob es mittelfristig finanziell durchkommt. Und im ambulanten Bereich, weil das Durchschnittsalter der Hausärzte in Region 56 ist, aus sich abzeichnet, dass man zu wenig Nachfolger findet. Jetzt wollen zwei grosse Organisationen zusammen die Sache angehen. Das Spital STS AG und das Gesundheitsnetz Simmental-Saanenland. Sie lassen in den nächsten Monaten ein Projekt ausarbeiten, das sie aufzeigen, wie die medizinische Versorgung in der Region künftig aussehen könnte. Wenn man zwischen Bern und Frienisberger Haltestelle steht und das Postauto einfach vorbeifährt, dann sollte man sich nicht aufregen. Die Post testet dort nämlich ein neues Elektro-Postauto. Ohne Leute drin. Nach weiteren Tests will die Post entscheiden, ob man so Elektrobusse anschaffen will. Die Walliser Weinfirmen dürfen die alten Trockenmauern in ihren Rebbergen nicht als Werbefläche brauchen. Das ist der neueste Entscheid der Walliser Baukommission, die am Druck von Umweltschützern nachgibt. Reinhard Eier.
Wenn man vom Oberwallis her Richtung Seite fährt, sind sie nicht zu übersehen. Die grauen Steinmauern, die sich wie eine lange Linie durch die Rebberge ziehen. Und seit kurzem auch nicht zu übersehen, sind die Namen der Weinfirmen, die da wie riesige Graffiti auf den alten Steinen leuchten. Die Weinfirmen haben angefangen, die altehrwürdigen Stützmühren in den Rebbergen als willkommene Werbefläche zu nutzen. Zum Leidwesen von denen, die die Mühren als Alswalliser Kultur schätzen und jetzt protestieren. Das sei ein Missbrauch und eine Verschandlung von dem alten Kulturgut. Und wegen dem Protest hat sich die Kantonalbaukommission jetzt mit der Beschriftung von diesen alten Mühren müssen beschäftigen. Das heisst, sie haben, so der Präsident von der Kommission, zuerst müssen abklären, ob sie überhaupt zuständig seien. Denn schliesslich seien sie ja nur ein Schriftzug, der da neu in die Landschaft kommen. Aber der Schriftzug sei eine bleibende, eine auffällige und von Menschen gemachte Veränderung in der Landschaft und damit bräuchten es Leute Gesetz in der Landwirtschaftszone dafür eine Baubewilligung. Die aber können sie nicht erteilen. Die Interessensabwägung zeigen nämlich klar, das öffentliche Interesse, die alten Trockenmühren in ihrer Nüchternheit sauber zu erhalten und zu sehen, seien wichtiger und höher zu gewichten als das Interesse der Besitzer, auf ihre eigenen Mühren Werbung für sich selber zu machen. Die Schrift muss also entfernt werden. Die Frage ist nur wie. Zumindest eine der Weinfirmen hat die Schrift nämlich nicht aufgemalt, sondern aus den alten dreckigen Steinen rausgewaschen. Und was rausgewaschen ist, ausgebleicht ist, kann man ja nicht nochmal wegwaschen. Man kann höchstens die Steine wieder dreckiger machen, das heisst dunkler machen, oder die ganze Mühre waschen. Bleibt abzuwarten, wie das Recht durchgesetzt wird.
Der Reinhard Eier hat berichtet. Im Wallis sind in letzter Zeit mehrere Fälle vom sogenannten Enkeltrick bekannt worden. Bei diesem Betrug rufen die Kriminellen bei alten Leuten an und geben sich als Verwandte oder Bekannte aus. Sie sagen eher, sie hätten finanzielle Probleme und brauchen Geld. Im Wallis besonders auffällig, es sind häufig Telefone an italienische Migranten. Die Kantonspolizei geht davon aus, dass die Betrüger aus Italien ins Wallis anrufen. Zum Wetter, morgen ist es bewölkt, gegen Abend und in der Nacht auf Samstag regnet es. Temperaturen um 15 Grad.
Sie nehmen das Skalpell und lernen an Leichen, wie ein Körper funktioniert. Berner Medizinstudenten. Wir haben ihnen über die Schultern geschaut, die Reportage später in dieser Sendung. Jetzt schauen wir aber zuerst in die Zukunft. Die Energiewende, die treibt seltsame Blüten. Die Schwemmung von billiger Sonnen- und Windenergie verdirbt ein Wasserkraftwerk, zum Beispiel im Berner Oberland, das Geschäft. Und zwar gründlich. Da müssen wir durch, auch wenn es hart wird, sagt die Chefin von BKW, Susanne Thoma. Sie hat heute am Nachmittag am Wirtschaftstreffen Berner Oberland zu Thun geredet. Christian Strübin hat sie gefragt, wie es mit der Wasserkraft weitergeht.
Der hat heute am Wirtschaftstreffen Berner Oberland zum Thema Energie unter anderem gesagt, dass die hoch subventionierten deutschen Sonne- und Windströme eigentlich den Markt kaputt machen. Und die sagen auf der anderen Seite, auch gleich setzen wir auf Wasserkraft. Was heisst das jetzt konkret für das Berner Oberland?
Für das Berner Oberland heisst das, dass sie langfristig weiterhin eine Chance haben mit den technischen Möglichkeiten, die sie bieten, mit der Wasserkraft. Aber es heisst auch, es gibt eine gewisse Durststrecke, die wir vor uns haben. Wir wissen nämlich nicht, wann die Erholung stattfinden wird. Wir wissen, dass sie stattfinden muss, weil mit den Jahren auch sehr viele Kapazitäten, die heute am Netz sind, vom Netz kommen werden, also weggenommen werden. Aber es ist sicher für das Berner Oberland in dem Zusammenhang eine schwierige Zeit.
Hat sich da die Situation geändert, seit ihr vor ein paar Tagen bekannt gegeben hat, dass 2019 das AKW Mühleberg vom Netz sollte?
Nein, ganz und gar nicht. Beim AKW Mühleberg ist es so, dass es ja so oder so Mitte der 20er Jahre vom Netz gekommen wäre, also auch wenn wir investiert hätten. Und das ist jetzt der grosse Unterschied zur Wasserkraft. Wasserkraft wird natürlich weit über die 20er Jahre rauslaufen, bis zu dem Zeitpunkt aus unserer Sicht, bis Konzessionen zurückgegeben werden müssen. Und das erlaubt ein bisschen eine grössere Risikobereitschaft, also finanzielle Risikobereitschaft, weil wir wissen, dass der Strompreis sich wieder erholen wird. Wir wissen auch, nicht wann.
Die Durststrecke muss BKW und eure Partner wie KWO muss das einfach überleben. Habt ihr eine Ahnung, was das heissen kann?
Wir müssen uns auf die Durststrecke einrichten und das heisst insbesondere, dass wir sehr schnell neue Ertragsquellen müssen erschliessen. Das haben wir ja auch schon heute. Über die Hälfte der Leute, die in der BKW arbeiten, haben gar nichts mit Stromproduktion und Netz im engeren Sinn zu tun. Die sind im Dienstleistungsgeschäft. Das Dienstleistungsgeschäft wächst sehr stark. Das wird noch stärker wachsen in den nächsten Jahren. Wir müssen uns als Unternehmen ein Stück weit unabhängiger machen von den normalen Zyklen, die es mit dem Strompreis gibt.
Aber die müssen letztlich mit dem Strom halt Geld verdienen oder mit dem Stromhandel Geld verdienen, mit der eigenen Produktion, dass ihr überhaupt investitionsfähig seid. Die KWO, die jetzt zu 50% beteiligt seid, hat jetzt ein Projekt für ein Pumpspeicherkraftwerk für rund 650 Millionen Mal in die Schublade gelegt.
Sie haben es in die Schublade gelegt, aber in die obere Schublade. Wir können also das Projekt schnell wieder rausnehmen. Aber es ist so, im Moment ist der Zeitpunkt nicht der richtige, um so eine grosse Investition zu beschliessen.
Fragt sich einfach, wann der richtige Zeitpunkt ist.
Es wird sicher dann mehr Klarheit herrschen, wenn wir auch wissen, wie sich die gesetzliche Situation weiterentwickeln wird. Es gibt in Europa bezüglich der gesetzlichen Situation doch ein paar Fragen und die beeinflussen direkt, wie viel subventionierte Energie ins Netz eingespissen wird und das tut dann wieder direkt beeinflussen, wie hoch der Strompreis ist. Wir sind schon im Moment in einer Übergangsphase.
Aber irgendwann muss man doch darüber nachdenken, konventionelle Grosstechnologie zu machen, also Stauseen, Staumauern, Kraftwerke, das ist Jahrzehnte her, seit man das in der Schweiz das letzte Mal gebaut hat, hat BKW da Pläne, allenfalls zusammen mit der KWO.
Selbstverständlich hat BKW Pläne. Da möchte ich Sie gerade daran erinnern, dass wir ja ein kleineres Projekt haben bei der KWO. Das heisst Grimsel 1E. Das kostet immerhin auch noch 150 Millionen Schweizer Franken. Und das möchten wir umsetzen. Das ist ein Projekt, das von allen möglichen in der jetzigen Situation das wirtschaftlichste ist.
ein Pumpkraftwerk. Also da wird Wasser umgeschaufelt, dass man es nochmal, das dritte Mal, das vierte Mal kann brauchen für die Stromproduktion.
Da geht es darum, bei den bestehenden Anlagen, Pumpspeicherkraftwerke, aber auch reine Speicherkraftwerke, Kapazität zu erhöhen. Darum kriegt man auch mit relativ verhältnismäßig wenig Geld, ich rede immer noch von 150 Millionen Schweizer Franken, ziemlich viel zusätzliche Erträge.
Habt ihr den Eindruck, dass es irgendeine absehbare Zeit eine Driftstaumauer gibt? Hättet ihr die Idee, dass man vielleicht wirklich so wie mit den 30er Jahren das ganze Grimselgebiet zu einem Stromschloss gemacht hat von der ganzen Schweiz, dass so etwas denkbar wäre?
Wissen Sie, wir lieben die KWO, wir lieben das Grimsel, wir lieben das Berner Oberland und wenn man etwas kann machen, wenn es irgendwie machbar ist, dann werden wir das auch machen.
Was braucht es dazu, nebst dem Geld?
Es braucht eine Vision und eine Überzeugung, dass sich die Verhältnisse auf dem Strommarkt wieder einpendeln werden.
Und braucht es eventuell noch eine Schmerzgrenze, zum Beispiel bei der Versorgung?
Das ist etwas, wo wir nie wollen, so weit kommen lassen. Aber Sie sprechen da einen wichtigen anderen Punkt an. Also selbst wenn wir investieren wollen im Moment, wäre es ja noch lange nicht sicher, dass wir es auch könnten. Ich erinnere in dem Zusammenhang an die Erhöhung von der Grimselstaumauer, die jetzt vor Bundesgericht ist. Es braucht natürlich schon einen Willen von der Schweizer Bevölkerung, solche Projekte auch umsetzen zu lassen.
Sagt Susanne Thoma, die Chefin von BKW, im Gespräch mit dem Christian Strübin. Ihr hört das Regionaljournal auf SRF1. Und jetzt gehen wir an einen Ort, wo Leben und Tod sehr nah beieinander sind. In Anatomiesaal der Universität Bern. Hier lernen künftige Mediziner, wie ein Körper funktioniert. An Leichen. Im Regionaljournal gestern haben wir über Rolf Reiser berichtet. Er hat seinen Körper am Anatomischen Institut vermacht.
Mir hat es gedacht, das sei etwas Gutes. Ich muss ja irgendwie das lernen, an einem Ort, die angehenden Ärzte und Ärztinnen. Und für was der Körper einfach vermodern und nicht mehr da, nicht mehr, keinen Zweck mehr hat, oder? So kann man noch irgendwie etwas machen.
Schon noch speziell, wenn junge Studenten zuerst mal an einem gestorbenen Menschen üben. Ende September war es für einen Jahrgang wieder so weit gewesen. Der Matthias Baumer ist mitgegangen.
Beim ersten Einschnaufen ist der Geruch in der Nase unangenehm. Das Hirn kann es nicht einordnen. Der Geschmack von einer Anatomiesau ist mir unbekannt. Er irritiert, ist mit nichts vergleichbar. Durch die Nase registriere ich sauer, aber auch süß. Fu und feucht geht mir durch den Kopf. Ganz zutreffend ist nichts. Der Raum, wo ich drinnen stehe, hat einen grauen Boden, grosse Fenster, Schäftchen aus hellem Holz, weissen Verputz, graue Ablagen. Bis dahin ist es eine Biologiesaal, wie eine jede Mittelschule hat. Aber dann hat es Pelter für stumpfe Skalpellklingen und Knochenkisten. Am Institut für Anatomie von der Universität Bern haben die Schülerinnen und Schüler Arztkittel und Gummihändchen an. Und auf den Chromstalltischen liegen Tote. Ganze Frauen, super abeinandergeschnittene Männer. Ein Bein mit etwas Hüfte dran, ein Arm mit einer bisschen Brust. Das sind Körperspender. An 8 Arbeitsplätzen lösen die 100 Medizinstudentinnen und Studenten im Saal an ganz bestimmten Stellen die graue, alte Haut ab, schneiden und schaben gelbliches, glänziges Fettgewebe fort. Der Oliver Gräf ist so einer mit dem Skalpell in der Hand. Studiert im dritten Semester Medizin und sagt, fein ein bisschen fachmännisch.
Wir haben die Lymphknoten aufgeschnitten und dort haben wir gesehen, dass sie zum Teil gefüllt waren, zum Teil schon herzig waren. Und das ist ein Zeichen, dass sie unter anderem unter Nagelpilz gelitten haben.
Der Oliver Gräf arbeitet am Extremitätentisch. Dort liegt das Bein drauf. Nie anders als im Anatomiekurs lehre ich mir den Körper des Menschen besser kennen. Und für das muss man ihn selber auseinandernehmen. Gewebe, Muskeln, Gefäße, Organe, Knochen.
Eben, anscheinend gibt es da noch Varianten. Also wir haben ein Accessoria Media und ein Accessoria.
Kein Buch, kein Computermodell können das ersetzen. Das Baby im Oliver Gräf ist offen. Die Studenten haben ohne Venen freigelegt. Sie ist nicht vorsichtig und ruhig. Und Oliver Gräf sagt, der allererste Schnitt in die Haut von einem toten Menschen, der bleibt bei ihm. Die Hand zittert.
Es ist, wenn man im Vergleich zum Fleisch, wo man dann amigs schneidet, wenn man das wird essen, ist es etwa gleich. Also zum Teil auch relativ zäh.
Wenn man in so einen Leichen schneidet, sagt der Oliver Gräf, viel zäher als man erwarte, meint der David Joel Erdmann. Er ist schon weiter in seinem Medizinstudium und arbeitet in diesem Anatomiekurs als Hilfsassistent. Sein erster Tag in diesem Saal, also einem Chromstalltisch mit der Leiche drauf, der hat sich eingebrannt.
man hat einen toten Mensch vor sich. Ist mir, das, mir ist einem das am ersten Tag extrem bewusst. Also ist einem extrem bewusst, dass ein Mensch war. Und es ist schon eine gewisse Hemmung, einfach ein komisches Bauchgefühl, sagen wir so. Ja.
Wer hat das nicht? Zum Bauchgefühl kommen dann noch Gedanken dazu. Wer ist der tote Mensch vor mir? Wie hat die Frau echt gelebt? Ist es ihr gut gegangen? Das sind Fragezeichen, die Elia Fischer heimnimmt und die ihm wichtig sind.
Die Gedanken sind wichtig, um das Ganze zu verarbeiten auch. Ohne das geht es natürlich nicht, aber eben während dem Kurs sind sie eher hinderlich, habe ich das Gefühl.
In der Zeit, wo der Elia Fischer oder der Oliver Gräf an diesen konservierten Leichen arbeiten, reden sie von Material, von Körper. Die Umgangssprache am Tisch ist das medizinische Fach der Welt, wo die angehenden Doktor können.
Accessoria media und Accessoria lateralis, was auch.
Nien haben all die Gespräche persönlichen, einen menschlichen Anstrich. Der Körper, der liegt, ist eine Sache. Die Distanz ist wichtig. Der Elia Fischer und der tote Mensch sollten sich nicht zu nahe kommen.
Also, mir hat es einfach am meisten geholfen, sich ein bisschen abzugrenzen. Also, das Lebende vom Toten zu unterscheiden. Also, dass man das Leichenmaterial eben als Material anschaut und nicht das schon mit Respekt behandelt natürlich, aber dass man es nicht allzu fest mit dem Lebenden in Verbindung bringt.
Auf diesen Tischen, wo die Arme oder die Beine liegen, geht es sicher einfacher. Das Bild von diesem konservierten Bits Mensch ist dermassen realitätsfremd. Da ist Material auch wirklich der richtige Begriff. Und an diesem Material wird auch im Saal geschaffen.
Und das gesamte Fettgewebe, so wie es ist, rausschälen und weg. Das ist die schnellste Strategie, die wir haben. Okay? Das ist einmal hier, eine Unterextremität.
Auf den Tischen neben den Beinen und Armen liegen die ganzen Leichen. Blut, haarlos, kalt und feucht, der Kopf durch ein Tuch abdeckt. Das höre ich sich so, einerseits aus Respekt.
Das ist auch für die Studenten sicher angenehmer, als wenn jetzt hier jemand einem immer anstarrt, blöd gesagt.
Sagt der David Joel Erdmann. Das Gesicht der Leiche liegt nur dann frei, wenn die Studenten daran arbeiten. Respekt und Ehrfurcht, mit diesem Geist ist dieser Anatomiesaal da gerade so voll wie mit dem säuerlichen Geruch, der von der Konservierungslösung kommt. Man ist anständig da, korrekt angelegt, legt pingelig Wert auf Ordnung und Sauberkeit. Keiner macht Gabriole, niemand ist es zu laut. Die Chefpräparatorin vom Anatomischen Institut, Nanne Böhmke, sagt, zwischen ich Wert natürlich gelacht und gewitzelt.
Das passiert manchmal so und auch gerade, wenn man dann schon eine Weile im Präparierkurs ist. Aber das finde ich auch, alles andere wäre auch ein bisschen unnatürlich. Aber nein, also da gibt es keine Entgleisung überhaupt nicht. Und wenn mal irgendwie oder das dann ein bisschen zu laut geredet wird oder so, da holt man sie ganz schnell wieder auf den Boden zurück und das ist gar kein Problem und das wissen sie auch und nein.
Die 100 jungen Frauen und Männer, die an diesen Tischen stehen, sind ganz viele, Anfang 20 etwa. Sie sind eifrig, reden durcheinander, dämpft. Im Einzigen sei es an diesem Tag komisch geworden dabei. Der junge Mann sei um, und als er wieder gewusst hat, wo er sei, hat er vergessen gehabt, was er gemacht hat. Das kann passieren, und auf das können sich die Studentinnen und Studenten nicht vorbereiten. Der erste Tag im Anatomiesaal, auf dem Tisch vor sich ein toter Mensch, die Klinge in der Hand. Dieser Tag hört mit Putzen und Aufräumen auf, blitzblank muss alles sein. Das menschliche Material, das all die Skalpelle weggeschnitten haben, kommt in einen Pelter. Nichts geht verloren. Von jeder Leiche wird alles gesammelt, weil der ganze Mensch dekremiert wird. Die Medizinstudenten hier im grossen Saal vom Anatomischen Institut zu Bern decken die Leiche auf dem kalten Tisch zu, lüpfen die einzelnen Beine und Arme auf und legen sie in grosse Plastikkisten. Schön feucht müssen die Körper und Körperteile sein. Sie müssen noch bis im Mai, bis Kursende ist, haben.
So funktioniert es, wenn Studenten an toten Menschen üben. Der Matthias Baumer war dabei. Seit Jahrhunderten ist die Anatomie ein Standbein vom Medizinstudium. Morgen berichten wir eben eine neue Disziplin, die Bern führend ist. Die klinische Forschung. Auch die braucht Leichen für Testoperationen. Dann hört SRF 1 mit dem Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Bei mir ist jetzt der Christian Liechti mit dem Wichtigsten vom Tag.
3 Millionen Franken muss die Stadt Bern ausgeben, damit kauft die Beamer für ihre gut 450 Schulzimmer. Die Beamer sind nötig, weil immer mehr neue Lehrmittel vom Kanton mit Bild und Ton arbeiten. Der bernische Regierungsrat, der Andreas Rickenbacher, präsentiert ab dem nächsten Jahr die Konferenz der kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren. Er löst den Walliser Staatsrat, der Jean-Michel Gina, ab, der 5 Jahre in diesem Amt war. Trockenmauern in den Walliser Rebbergen werden besser geschützt. Die Weinbauern dürfen nicht mehr ihre Logo und Schriftzüge auf die Mauern pinseln. So will die Walliser Baukommission. Sie hat Umweltschützer recht gegeben.
Wie das Wetter wird, das weiss Claudia Stocker von SRF Meteo.
In der Nacht sind die Wolken ab, es wird klar und die Temperaturen sinken im Mittelland auf 8 Grad. Ein bisschen kälter wird es im Rhonental und um den Brienzersee, es gibt 5 Grad. In der klaren Nacht entsteht im Seeland und im unteren Emmental das eine oder andere Nebelfeld. An vielen Orten bleibt es aber nebelfrei, der Morgen ist zum Teil nochmal sonnig. Der Freitag wird ein milder Tag, Temperaturen steigen zu Bern und zu Freiburg auf 14 Grad, zu Visp gibt es 16 Grad. Im Laufe des Freitags ziehen von Westen her aber immer mehr Wolken auf. Es fängt auch an zu regnen. Am Jura kannst du am Nachmittag die ersten Tropfen geben, Richtung Oberwallis oder Haslital wird es Abend oder Nacht, bis es kommt zu regnen. Die Schneefallgrenze sinkt. Bis am Samstagvormittag gibt es Flocken gegen 1500 Meter, im Berner Oberland lokal auch noch tiefer. Das Wochenende wird durchzogen, am Samstag wird es vorübergehend mal freundlicher, zum Teil sogar sonnig. Der Sonntag ist bewölkt, windig und immer wieder nass. Schnee gibt es bis auf 600 Meter.
Das war es vom Regionaljournal für heute. Die Redaktion geleitet hat Christian Liechti. Mein Name ist Joel Hafner. Wenn ihr viel unterwegs seid, dann gibt es uns auch als Podcast und für die ganz Schnellen auf Twitter.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.